die Hoffnung hat Gott gegeben zur Stillung der Sehnsüchte unserer Seele besonders. Die Hoffnung ist der feste Anker der Seele, Bildung der Anker der Seele, heißt Hoffnung, hineinreicht bis ins Innere des Vorhangs, also mit anderen Worten hineinreicht bis ins Allerheiligsten. Das heißt, bis ins Herz Gottes, bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes, ist unsere lebendige Hoffnung unserer Seele im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes verankert. So. Reicht uns das? Nein. Jetzt dürfen wir das im Glauben vollziehen. Ne? All das unausschöpfliche, unaussprechliche Hoffnungsgut, was irgendwie auf eine Weise uns begegnet im Wort oder bei der Verkündigung oder wenn Gott uns durch den Geist etwas zeigt, dass wir das sofort als festen Anker der Seele im Herzen Gottes verankern lassen können. Kann dann unsere Seele endlich zur Ruhe kommen mit diesem Anker? Sicher, verankert im Herzen Gottes. Ja. Das sollten unsere Psychiater ein wenig wissen. Wenn sie nur 1% verstehen würden von dieser Tatsache, dann wäre schon 99% geholfen. So einfach in der Person Jesu, die unheimlichsten Dinge von heute, in Christo, der Person Jesus, alles so einfach. So, so wunderbar. Diese eine Stelle haben wir von uns. Wir schlagen, wer von uns hat diesen Plan im Kleinformat genauso auf Farbe noch nicht hinein vertiefen mittels der angegebenen Bibelstellung, dass der eines Tages mehr sagen kann, wie die Dinge eigentlich stehen. Ne? So. Ja, steht geschrieben, Entschuldigung, das sage ich jetzt den Jungen, ich bin weiser als meine Lehrer. Das geht natürlich zuerst mal auf den Herrn Jesus. Nicht? Er war 12 Jahre alt, dann hat er den hohen Priester im Tempel Fragen gestellt. Dann sind die hohen Theologen offenbar so in Verlegenheit gekommen, dass wir lesen, da gab er ihnen die Antwort. Sodass sie erstaunten und sich verwunderten. Also, das ist also Hoffnung für junge Leute im Glauben. Nehmen wir mal. Also, Thema wohlgefälliger Wille Gottes. Ja? Zuerst der Überblick. Alles, was mit Erlösung einer verlorenen Schöpfung zu tun hat, gehört zum wohlgefälligen Willen Gottes. Der gute Wille Gottes. Es war sehr gut. Auch, dass es vergänglich wurde. Sehr gut. Stimmt's? Wenn Sie immer so weitergehen wie jetzt, also dann könnte man gleich Schluss machen. Nicht nur haben wir hier die Ordnung vom guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen Gottes horizontal, sondern vertikal die freie Ordnung jeweils, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes, Leib, Seele, Geist, Glaube, Hoffnung, Liebe und hier Schöpfung, sehr gut. Erlösung wohlgefällig, ja. Vollendung in Herrlichkeit, vollkommener Wille Gottes. Vollkommener Wille Gottes besteht darin, eine ganze verlorene Schöpfung in eine herrliche Vollendung überzuführen. Es sei durch Gericht oder Gnade. Das sind die zwei verschiedenen Wege. Dann Schöpfung, Erlösung. Wohlgefällig, alles, was mit Gnade zusammenhängt und mit dem Glauben, den Gott uns geschenkt hat, alles wohlgefällig. Die Tatsache der Auserwählten Gottes, der Auswahl Gottes, entspricht den wohlgefälligen Willen Gottes. Und da dürfen wir einen Augenblick wieder stehen bleiben, nur grundsätzlich. Na, was können denn alle die Menschen und Geschöpfe dafür, wenn sie nicht auserwählt worden sind von Gott? Die Antwort ist sehr einfach und klar. Ich sage jetzt zuerst mal so, ein auserwählter Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Denn was nichts ist in dieser Welt, das hat Gott auserwählt. Wer von uns ist überzeugt, er sei von nichts würdig? Ja, also so langsam gehen die Paniere hoch. Also. Nichts hat Gott auserwählt. Dann sagen die meisten, oh Gott sei Dank bin ich kein Auserwählter. Ich will doch etwas sein. Was verachtet ist in der Welt, das hat Gott auserwählt. Aber noch viel dagegen, dass er gerühmt hat, auserwählt auszuwählen. Bruder Heiler und ich hatten in einem Punkt gelegentlich Streit. Ja. Er sagt, du Arthur, wenn du wüsstest, was ich für ein Tropf bin, ja, dann sage ich, aber so ein Großer wie ich, da kommst du lange nicht dran. Nicht dran. Ja. Dann sage ich, ja, jetzt haben wir Kraft. Nicht? Jeder von uns wird der größere Tropf sein. Ja, und zwar von ganzem Herzen, ehrlich. Das heißt praktisch wieder ein Blick ins Herz Gottes. Vor Grundlegung der Welt hat Gott sich umgesehen, sein Geist geforscht. Was wollen Sie einmal und was kann ich alles erlauben, durchzuführen von dem Wust der bösen Dinge? Und dann hat er Acht gehabt auf die elenden Brüche. Und gesagt, also den der Eintext hat, ja, also. An dem komme ich auch nicht vorbei. Ja. Da hilft alles nichts. Nur Barmherzigkeit und Gnade. Sonst nichts. Ja. So. Also, warum hat Gott uns auserwählt? Jetzt wissen wir es von weitem. Wozu hat Gott uns auserwählt? Ich sage es jetzt auch dazu voraus. Damit er in den vollendeten Auserwählten als Erstlingen, die Garantie sind für die jeweilige Masse, woher sie kommen, damit er in den vollendeten Auserwählten, Erstlingen, einen Organismus besitze, durch den er die Nicht-Auserwählten alle retten kann. Wer hat jetzt noch etwas dagegen? Dass Gott auserwählt, da muss auch der größte Spötter in Bezug auf den Begriff Auserwählung schreiben und staunen. Na, wenn das so ist, dann auch. Dann auch. Auserwählung, und die Auserwählung entspricht dem Vorsatz Gottes, und den hat er gefasst. Bei wem und wann und wo und wie? Bei sich selbst. Das heißt, der Vorsatz Gottes ist nach seinem Herzen und nach seiner Seele, nach seinem Wohlgefallen. Und hat er gleich nach seinem Vorsatz als Auserwählter bestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, als Glieder seines Leibes. Da. Dass einmal ein Christus Gottes erscheint vor einer unerlösten Welt, und da staunen die. Ja, was? Der da ist auch dabei. So. Und das lesen wir. Dass Gott das, was er mit uns, seiner der Gemeinde Jesu, wenn er die wegnimmt durch die Entrückung und vollendet, in Kürze, in einem Augenblick, das wird er zu seinen Zeiten, zeigen, nach Israel, nicht uns. Ganz praktisch. Ich hatte sehr liebe Großeltern. Meine Großmutter war, wie damals, ja, vor 70, 80 Jahren, gläubige Großmutter, christlich gläubig, recht. Als ich mit 20 Jahren zum Glauben gekommen war, natürlich, meine Großmutter hatte Freude, aber mein Großvater, mit dem konnte ich kein Wort sprechen über Gott. Nichts, einfach, Brett. Nichts. Wir hatten eine etwas Korrespondenz gelegentlich. Er ist gekommen wieder am Trinken von ihm. Das beginnt, lieber Arthur, ich komme lange nicht, aber ich komme. Habt ihr verstanden? Dann habe ich gelesen, was hier nicht zwischen den Zeilen, sondern in den Buchstaben drin eigentlich von Gott her geschrieben steht. Aber ich weiß, wann er kommt. Naja. Wenn der Herr einmal zeigt, aller Schöpfung, was er mit den elendsten Tröpfeln auf der Erde festgebracht hat, dann hören wir das. Nicht? Und mein Großvater sieht, mein geliebter Enkel, der Abtürling, ist auch dabei, dann hat es ihn. Ne? Dann ist fertig. Dann ist fertig. Also, wir haben hier schnell den Überblick, jetzt hier der vollkommene Wille Gottes, die Fülle aller Weisheit und des göttlichen Lebens und der Liebe, das Allerheiligste, der Geist. Gott ist Geist. Der Herr ist Geist. Niemand kann sagen, Herr Jesus, so dass es vor Gott als solches gilt. Niemand kann sagen, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Wenn ich das sagen kann, Herr Jesus, ich habe dich lieb, so, dann habe ich schon das Zeugnis, dass ich vom Geist geboren bin, dass mir der Heilige Geist mitten in meinem Innersten bezeugt, du bist jetzt mein Kind, nicht nur mehr länger mein Geschöpf, das gründlich versagt hat, das nur sündigen kann, sondern heute habe ich dich bezeugt, steht so geschrieben, du bist mein Sohn. Genau, was Gott an seinem Sohne zum ersten und einzigen Male vollzogen hat, vollzieht er jetzt an uns. Da sind wir im Allerheiligsten. Und von dem Allerheiligsten führt er uns dann das Heiligtum, Bau, ins Lager Israels, bis außerhalb des Lagers. Das Allerheiligste. Das Größte von allem ist, es gibt drei Dinge, die bleiben. Der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. Die Liebe aber ist die größte von den drei, zum Glück. Denn die Liebe, die glaubt alles. Und die Liebe hofft alles. Steht so geschrieben. Ja. In der Liebe sind Hoffnung und Glauben dabei. Wer hier zu Hause ist, im Allerheiligsten, der geht immer an Hoffnung. Versteht er das? Versteht er die? Versteht er das? Das? Der versteht alles. Versteht alles. Aber die können das nicht verstehen. Und die das nicht, und die das nicht, und die das alles nicht. Wer ist schuldig, den anderen zu verstehen? Sind die da schuldig, uns darin zu verstehen? Nein. Sind wir da schuldig, alle anderen zu verstehen? Der Franzose sagt, tout savoir, ça veut dire tout pardonner.
Um alles wissen bedeutet alles vergeben. Wunderbar. Weiß Gott um alles? Vergibt er alles? Das reicht ja noch nicht. Was lesen wir denn in 1. Korinther 13? Die Liebe, ja, aber nur im Herzen Gottes, die im Herzen Gottes ist, die Liebe, die rechnet ja das Böse nicht einmal zu. Dann muss sie nur vergeben, was andere zurechnen. Und des Gesetzes willen, das er heiligen Engeln gestattet hat, auf Israel zu leben. Da muss vergeben werden. Weil da Forderungen sind, die man nicht erfüllt hat. Aber wer in der Liebe Jesu Christi, in der Liebe Gottes zu Hause ist, darf der wirklich mit Freimütigkeit nicht nur zum Herrn, zu Gott, dem Vater hinnahen, sondern wissend, denn unser Leben ist mit Christo verborgen in Gott, nicht nur im allerheiligsten Raum oder nicht nur vor Gott stehen, sondern hinein. Denn endgültig, nach den letzten Worten im Buch der Offenbarung, in Neuen Jerusalem gibt es keinen Tempel. Und da dachte ich als Architekt, oh, wie schade, hätte ich gern mitgebaut. Ne? Was? Kein Tempel, kein Haus Gottes? So gibt es doch nicht, ja, tatsächlich gibt es das nicht. Nur weiterlesen, mein Lieber. Denn Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Ja? Das sind also die Ordnungen der Stiftshütte, des Tempels von Salomon, des Tempels von Hesekiel, sind alles Modellvorführungen von den Herrlichkeiten, die für uns und für eine verlorene Schöpfung in Gott selber vorhanden sind. In vollkommener Weise. Halleluja. Also jetzt meint ihr euch nicht mehr als Architekt. Jetzt ist die Sache vollkommen. Ganz, ganz herrlich. Eine Schöpfung verloren durch Erlösung unter das Wohlgefallen Gottes gekommen, das ist der Weg zur Vollendung. Eine verlorene Schöpfung durch die vollbrachte Erlösung von Golgatha nach dem Wohlgefallen Gottes bringt Gott in eine Herrlichkeit einer Vollendung. Und da dürfen wir die allbekannten Worte in Römer 8 noch einmal lesen. Und ich hoffe, so hören, wie wir noch nie gehört haben. Römer 8. Folgende. Denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. So. Jetzt geht es aber sofort weiter. Jetzt merken wir, wozu hat Gott uns auserwählt und führt uns durch schwere Leiden, wie wenn wir nicht gläubig wären. Das ist das Geheimnis der Gnade, der Herrlichkeit, der Liebe, der Hoffnung. Führt uns nach außen. Wie wurde Jesus nach außen geführt? Wie wenn er der schlimmste Verbrecher wäre. Hm? Bitte, und uns? Hier. Und jetzt sofort, wozu das? Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung, der Vergänglichkeit, der Fluch, der Verdammnis, dem Gericht verfallen. Das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wer sind die? Also ein paar Vers vorher. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Söhne. Und soweit wir durch den Geist geleitet werden, sind wir nicht unter Gesetz. Also, das Vollkommene, vom Geist geleitet zu werden, ist das Gegenteil von untergesetzt sein. Gegenteil im Vorhof, brennt Feuer, wird Fleisch geschlachtet, fließt Blut. Das war hier und hier nicht geschossen. Es muss nur von dem Blut, aber außerhalb des Kassiers, vollzogen wird. Die Leiber muss außerhalb des Lagers verbrannt werden, der Opfer, und das Blut vom hohen Priester bis ins Allerheiligste getragen werden. Warum? Andeutend, dass Christus als Lamm Gottes geschlachtet, durch Auferstehung und Himmelfahrt wohin gegangen ist, in das Heiligtum hinauf, über allen Himmeln, außerhalb unserer Schöpfung, nicht mit Händen gemacht, ein Heiligtum, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, weder im himmlischen Jerusalem noch im irdischen Jerusalem, sondern mit Christus verborgen in Gott. Das sind die gewaltigen Gottesordnungen. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, ist gar nicht gefragt worden, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, Gott. Auf Hoffnung. Aha. Lässt diese Hoffnung zuschanden werden? Unmöglich. Auf Hoffnung, dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses, sieht so aus in der Schöpfung. Genau. Zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Also, kommt dann auch mal alles so weit wie wir. Und dann ist das Geheimnis des Willens Gottes nach seinem Vorsatz erreicht, nämlich, Epheser 1, das ganze Schöpfungsall eines Tages in Christo unter ein Haupt zusammengefasst zu haben. Was hört dann, hat dann alles aufgehört? Ich sage jetzt nur eines, dann hört jede Art von Herrschaft auf. Dann herrscht auch Gott nicht mehr und der Sohn herrscht auch nicht mehr. Ja, was ist jetzt los? Dann ist das Ganze ein Mensch Gottes in Christo unter ein Haupt zusammengefasst, dann ist das Ganze all der Leib des Christus. Wird da noch geherrscht? Es geht alles organisch, dem Geiste, der Seele und dem Geistleibe nach. Jede Beherrschaft tut der Weglesen gar nicht. Im Auferstehungskapitel. Dann wird der Sohn selber sich dem unterordnen, auf dass Gott, nicht nur sei alles in allem, sondern zur Ehre Gottes, des Vaters. Dann ist das Ganze all eine Gottesfamilie, davon haben wir ja auch schon gehört. Eine Gottesfamilie. Ist das dann der rechte Vater, der als Despot herrscht und seiner Frau sagt, also jetzt mach mal das, dann ist anders und du kommst Gott und mach das und das. Nein, also bitte. Ganze Schöpfung. Vollendung in Herrlichkeit. Alle die Liebe stellen. Weiter. Die Liebe und die Frucht des Geistes. Frucht. Wo muss man da mit Züchtigung antreten oder irgendetwas, wenn ein Same wachsen soll, um Frucht bringen zu können? Was gibt das überall für ein Lärm, wenn ein Same aufgeht und wächst? Und Frucht bringt. Was gibt das für einen Krach? Mauer dann still. Liebe und die Frucht des Geistes bringt. Was ist das in Bezug auf Gesetz oder Gesetzeswerke? Ruhe. Sehr einfach. Paulus schreibt zu Feinden, dass ihr in der Liebe wachsend und fruchtbringend
werdet in jedem guten Werk. Da hat Gott wieder in seinem heiligen Samen, den er da hineingelegt hat, welcher Jesus Christus heißt, ist alles drin. Das wächst jetzt durch die Treue und Gnade Gottes. Still. Aber es kann erst wann Frucht bringen? Wenn der Same erst einmal aufgegangen ist und etwas gewachsen ist und die Zeit der Reife gekommen ist. Mancher Bauer und mancher Früchtehändler hätte gern die Früchte etwas früher. Bitte, nicht zu machen. Dann ist alles in der Stille der Ruhe Gottes gezeugt worden, aufgegangen, gewachsen und bringt Frucht 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Und wir staunen dann, ja was? Ja was soll das? Bei mir? Wenn wir auf uns blicken und gute Werke suchen, das ist Katastrophen. Katastrophen. Auf den Herrn sehen, sich in ihm bergen, sein Blut durch sich strömen lassen, seinen Geist wirken lassen. Und dann wirkt er alles. Sowohl nicht nur das Wollen, sondern auch noch das Vollbringen, ohne dass wir es merken. Geschieht dann. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, das Wollen zuerst und dann nach bestimmter Zeit des Wachstums auch das Vollbringen. Gesetz, Gegenteil von Liebe und Frucht des Geistes, Gegenteil. Werke, genau das Gegenteil von Ruhe, haben wir jetzt mal schon gemerkt. Zum Glück haben wir überall die Liebestelle. Ich kann nicht anders als die Stelle in Hebräer 11 noch einmal lesen. Hebräer 4. So wunderbar. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volke Gottes aufbewahrt. Für welches Volk? Das Israel, von dem eben gesagt wurde, weil sie nicht glaubten und ihre Herzen verhärtet haben, kamen sie nicht ins Land. Jetzt kommt die Verheißung, aber es ist noch eine Ruhe dem Volke Gottes vorhanden. Denn wer in seine Ruhe, Gottes Ruhe, eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Wer von uns ist völlig zur Ruhe gelangt von seinen eigenen Werken? Ziehe die Fahne auch langsam. Aber etwas davon ist vorhanden. Ja, und das wächst, was vorhanden ist. Der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen eigenen. Also Gott hat vollkommen Schluss gemacht mit dem ganzen Begriff Werk. Nämlich die Werke im Weltall der Schöpfung sind erst geworden von Grundlegung der Schöpfung an. Vom ersten Spatenstich Gottes durch Jesus Christus, also die Schöpfung ist da, sein Ruf, rief, durchführte die Schöpfung, da begannen erst vor Gott der Begriff Werke zu laufen. Vorher war die Liebe vor Grundlegung der Welt, womit du mich geliebt hast, Vater, vor Grundlegung der Welt. Damit sie, meine Jünger, die Herrlichkeit erkennen, mit der du mich verherrlicht hast, vor Grundlegung der Welt. So war es, bevor Gott die Schöpfung anfing. Und dann sagt die Schrift, der ich im Anfang das Ende verkündet. Die Werke haben einen Anfang und dann haben sie auch ein Ende. Merken wir es langsam. Und dann ist nur noch Stille, Ruhe, Frieden. Aber nicht langweilig. Aber nicht langweilig. Denn wenn Glaube und Hoffnung bleiben, die Liebe ja sowieso. Ich kann nur hoffen, was ich noch nicht habe. Ne? Was ich an Verheißungstut von Gott habe. Das hoffe ich. Und das glaube ich. Ich kann auch nur was glauben, was ich mit meinen Sinnen, den normalen, nicht wahrnehmen kann. Da erst beginnt das, was ich glauben kann. Denn der Glaube ist ein Aufdecken der Natur, der Vorgänge, die man nicht sieht.
Bitte Kassette wenden.
Denn der Glaube ist ein Aufdecken der Natur, der Vorgänge, die man nicht sieht. Wenn der Glaube nie aufhört, hat das zur Voraussetzung, dass Gott immer neue Herrlichkeiten verkündet. Ja, Kinder, jetzt kommt es dann so und so. Also. Und sofort glauben ihm all das von Herzen. Ohne den größten Zweifel. Und eine lebendige Hoffnung ist da. Ja, und wenn dieser Glaube und die Hoffnung nie aufhört, hat das was als Voraussetzung, dass Gott nie in Verlegenheit ist, uns immer noch kommende Herrlichkeiten anzukündigen zuerst. Die vorerst nur geglaubt und gehofft werden kann. Also nur Beweis, es wird nie langweilig werden. In der Ruhe Gottes, in der Herrlichkeit Gottes, im Frieden Gottes. So, jetzt schließen wir heute Abend damit, dass wir diese Liebestellen noch aufschlagen. Also, Eid, Schwur Gottes. Da lesen wir zuerst die Stelle in, die ist wohl in Hebräer 7. Hebräer 6. Na, zuerst Hebräer 6. 13 bis 18. Denn als Gott dem Abraham Verheißung gab, schwur er Gott, weil er bei keinem Größeren zu schwören hatte, der Allmächtige, der Höchste. Da er bei keinem Größeren zu schwören hatte, bei sich selbst und sprach. Warum finde Gott es für gut, wohlgefällig und vollkommen, bei sich selbst zu schwören in Bezug auf das, was sein Mund nach seinem Herzen ausgesprochen hat. Deshalb lesen wir weiter. Vers 16, Kapitel 6. Denn Menschen schwören bei einem Größeren, das kommt die Hauptsache, und der Eid ist ihnen, also schon den Menschen, ein Ende alles Widerspruchs zur Bestätigung. Also ein Eid ist eine Bestätigung, und zwar, dass es in Bezug auf die gemachte Aussage oder Formulierung einer Schrift, einer Zusage, eines Satzes, wenn der Wortlaut beschworen ist, dann kann die Situation gewesen sein, wie sie will, sein, wie sie ist und kommen, wie sie will, an dem, was ihr ausgesprochen wurde und mit einem Schwur, was, gesichert wurde, bestätigt wurde, dass es da nicht zu rütteln, zu ändern und kein Wenn und Aber oder das etwas gibt. Das ist ein Schwur. Also gehört das in den Vorhof oder hier oder hier. Wenn Gott normalerweise schwört ein Geschöpf bei etwas höher. Gott ist da in Verlegenheit. Es schwört er halt bei sich selbst. Bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs? Weil wir im Hebräerbrief sind, lesen wir gerade noch Vers 7, Kapitel 7, Vers 28. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die Schwachheit haben. Das Wort des Eidschwurs aber der nach dem Gesetz gekommen ist. Das Wort des Einschurs hat das letzte Wort, nämlich einen Sohn vollendet in Ewigkeit. Einen Sohn. Das Wort des Einschurs bestellt nicht wie das Gesetz schwache Menschen zu Hohenpriestern, sondern nur einen als Hohenpriester. Den einzig aus Gott gezeugten und aus Gott geborenen Sohn, Jesus Christus. Eidschwur. Also kann jede Frage kommen, dass irgendjemand anders mal hoher Priester sei. Zum Glück nicht. Der eine. Weiter. Psalm 15, Vers 4. Kommt die bange Frage, na, wenn ich etwas beschworen habe in guter Meinung und hinterher kommt es aus, das was mir der Arm gegeben hat und ich aufgrund seiner Aussagen schriftlich festgelegt und beschworen habe, das stimmt ja gar nicht. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Also, Psalm 15, Vers 4. Sehr einfach. Gott, der aber die ehrt, welche Jehova fürchten, hat er, der Jehova fürchtet, hat er zum Schaden geschworen, zu seinem eigenen Schaden. So ändert er es nicht. Also, nochmal praktisch, habe ich hier schon vielleicht zum 10. Mal. Der Bruder Gerd, dem habe ich gejammert, also ich konstruiere jetzt. Du, also, ich bin in der und der Not. Schlimm, furchtbar, das und das und das so. Man sagt ja spontan, du, also, ich habe jetzt gerade kein Geld bei mir, genügend, aber morgen um 12 Uhr bekommst du von mir 1000 Franken. So, ist dir geholfen, ja. Ich schwöre dir, damit du gut schlafen kannst. Ne? Inzwischen, morgen früh, trifft da jemand und erzählt dem Dritten das, dann sagt er, du, oh, da stimmt ja nur die Hälfte, was der da dir erzählt hat, diesem Schlechtgeld. Und was überlegt er jetzt? Ja. Jetzt habe ich ja zu meinem Schaden geschoben. Nicht? Hat er mich eingelegt? Muss ich dem jetzt gleich um 12 Uhr die 1000 Franken geben? Bitte? Wenn ich jetzt das Wohlgefallen Gottes über mir bewahren will, ja, dann gibt er mir 12 Uhr die 1000 Franken und sagt wohl, du, also wer, du weißt ja, ich auch, genügt, Schwamm drüber. So. Und das geht es. Und das ist geschehen in den Tagen Josuas. Schlagen wir auf, Josua 9. Ganz kurz. Jawohl. Also, wir haben ja schon gehört von den Männern von Gibeon. Nicht Gibeon, sondern Gibeon. Also, Josua 9. Bewohner einer Stadt, die gerade herangekommen wäre, zerstört zu werden und alle Bewohner mit Mann und Maus vernichtet, ausgerottet zu werden, die haben eine List ersonnen, kamen ins Lager nach Gilgal zu Josua und haben sich dargestellt nach außen und taten mit Wort und Tat und Darstellung, wie wenn sie von weiß wie weit her gekommen dass ihre Heimat, meinetwegen in Persien oder China sei, und haben die Beweisstücke, ihre Kleider sind zerfallen und die Weinschläuche zerrissen und die Schuhe so und so zerlumpt und das Brot ist schimmelig geworden, die Brücke der sehr langen Reise, also die haben zusammengelogen, das Zeug hält. So. Josua erbarmt sich dieses Lumpengesindels, macht einen Bund mit ihnen und die Fürsten Israels schwören ihnen, jawohl, ein Bund mit euch, ihr seid in unserer Gemeinschaft aufgenommen und wir garantieren für euer Leben. Ja. So. Geht nicht lang, da kommt raus, dass das die Bewohner, die Abgeordneten der nächsten Stadt sind, die jetzt dann gerade zerstört werden sollen. Ja. Haben die Fürsten Israels auch zu ihrem Nachteil geschoben? Sie hatten ja den Auftrag, alles mit Mann und Maus zu vernichten. Ich sage es nicht warum. Hat auch tiefe Gründe. Nun, jetzt hört das ganz Israel. Also 600.000 wehrhafte Mann und dann die vielen Weiber und Kinder und so weiter. Das war also 1 Million. Und dass die ganze Gemeinde Israel begann zu murren, wieder die Fürsten, ihr seid ja blöd. Diesen Unbeschnitten habt ihr euch übertölpen lassen, nicht nur. Und wollten die zerreißen. Sagen Fürsten, halt! Wir haben ihnen geschworen, sie am Leben zu halten. Ihr Leben zu sichern. Haben wir geschworen vor Gott. Na, beim Namen unseres Gottes. Nun können wir sie nicht mehr antasten. Sonst kommt ein Zorn Gottes über uns, die ganze Gemeinde. Schockiert. Aber da dringt immer noch voll. Da ist immer noch unheimlich. Da denkt, was geschieht jetzt? Josua lässt sie vor sich kommen. Warum habt ihr das getan? Und so gehandelt. Und jetzt ergreifen. Jetzt merken sie, jetzt geben sie ein Zeugnis der Wahrheit. Ergreifen. Warum? Die sagen dem Josua, wir haben gehört, was euer Gott in Ägypten getan hat. Und wie er euch unterwegs am Sinai und durch alle Fernisse der Wüste mit Wundern und Zeichen begegnet ist. Und dann haben wir gehört, ihr sollt uns alle ausrotten. Dann wussten wir, dann ist aus mit uns. Und deshalb sind wir so gekommen und taten diese Sachen. Was ist jetzt geschehen? Haben die ein richtiges Bekenntnis abgelegt? Nicht nur das, die Hauptsache ist was? Da sage ich jetzt, da würde Jesus dann ganz sicher sagen, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Israel hat am Sinai das goldene Kalb gemacht, darum herumgetanzt und geschrien, Israel, das ist der Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Das ist Israel. Ja. Und die Heiden, die jetzt der Vernichtung preisgegeben sind, die glauben allem, was Gott in Ägypten getan hat und was er dem Volk Israel unterwegs getan hat. Und glauben, dass sie verlorene, verdammte Menschen sind. So. Und dann haben wir diese Sache getan. Nur noch zum Schluss, nein, das ist noch nicht vergessen. Aber etwas Wichtiges. Zu ihrer Entlastung wird am Gerichte Gottes, wenn er richtet, werden da auch Entlastungsmomente berücksichtigt werden. Und wie? Sodom und Gomorra wird es erträglicher gehen als dir, Korazin, Bethsaida und so weiter. Dann hätten sie das gesehen und gehört, was ihr seht und hört. Die hätten in Sack und Asche Buße getan. Also, mildere Umstände, bitte. So. Da lesen wir gleich am Anfang. Und da die Männer von Gibeon hörten, dass sich der Kriegsoberste der Heere Israels es geleistet hat, eine Kriegslist anzuwenden, um die Stadt Ai zu zerstören, zu erobern und alle Bewohner zu vernichten. Durch eine Kriegslist. Da haben sich diese Heiden überlegt, ja, wenn dieser Gottesknecht Josua zum Gegenzweck wird ein zur Vernichtung, Zerstörung, eine Missanwendung darstellen, dann dürfen wir Heiden vielleicht eine Missanwendung, dass wir am Leben bleiben können. Welches ist nicht menschlich, oder? Ja. Aber jetzt kommt die Hauptsache. Wunderbar, die Fürsten Israels wussten. Wir haben ihnen geschworen, sie am Leben zu lassen. Ja, wir sind die Betrogenen. Aber wir können sie nicht anpassen. Josua, warum habt ihr das getan? Jetzt kommt das wunderbare Bekenntnis. Jetzt sagt Josua, verflucht seid ihr. Jetzt zucken die natürlich zusammen. Oh. Verflucht seid ihr. In dem Moment ist die ganz Israel Befriedigung. Aha, das gehört doch dem. Josua, der hat sich wieder ein Senkel gestellt, alles. Der hat sich für Gerechtigkeit gesorgt. Vor lauter Befriedigung des Fleisches hörten sie jetzt nicht, was Josua diesen, wie Josua diesen Fluch formuliert hat. Verflucht seid ihr. Nicht darf einer von euch ausgerottet werden, weder als Holzbauer noch als Wasserschöpfer für die Gemeinde Gottes und für das Haus meines Gottes und für den Altar Gottes. Aber wie heißt, was ist denn der Inhalt dieses Fluches? Also die sollen immer, immer was sein? Holzbauer, für was? Um den Tempel Gottes Schiffshütte bauen zu können, den Tempel Gottes bauen zu können. Wasserschöpfer sollte sie für wen? Für die Gemeinde Gottes. Wasserschöpfer. Wie heißt das? Und ihr werdet reichlich trinken und Wasserschöpfen aus den Quellen des Heils. Darf man sich eine solche Fluchverfügung gefallen lassen? Das kann ja auf dem Herzen Josua, das heißt auf Griechisch Jesu, kommen. Die haben das aber genau gehört, die Männer. Nicht? Verflucht seid ihr. So. Und jetzt hat Josua denen die Zunge gelöst. Dann sagt der Sprecher, Josua, wir sind deine Knechte. Tue an uns, so wie es in deinen Augen gut ist, uns zu tun. Ja. Können wir so etwas nachsprechen gegenüber Jesus? Wir können es gar nicht hören. Gar nicht wunderbar. Und jetzt kommt die Schrift und fasst zusammen. Und auf diese Weise rettete Josua diese Gibeoniter aus der Hand der Söhne Israels, die sie zerreißen wollten. Also, Josua benutzt einen Fluch, formuliert ihn aber so, ne, dass der Schwur endgültig noch bestätigt wird. Ihr Leben zu garantieren, ja, es darf keiner von euch ausgerottet werden als Holzhacker und Wasserschöpfer. Also wir sind immer Holzhacker und Wasserschöpfer. Die lieben Bäume um sich, und ich sehe Menschen, als wären das Bäume, sind wir auch Holzhacker Gottes. Also Jünger waren Menschenfischer, und wir hauen Bäume um die Menschen hin. Aber nicht um sie umzuhauen, sondern um sie dann zurechtzuarbeiten, um sie mit auferbauen zu können zu einem heiligen Tempel im Herrn. So. Also. Und auf diese Weise, ein Fluch, rettete Josua sie aus der Hand der unbarmherzigen Söhne Israel. So. Also ist der unantastbar. Gibt es da was zu machen? Wenn und aber, ja, wenn ich das gewusst hätte und so weiter. Und jetzt zuletzt, unser Gott. Leider können wir nur noch Jesaja 45 aufschlagen, das ist zur Gewalt. Jesaja 45, sind wir soweit. Jesaja 45 lesen wir. Aha. Und Vers 21 in der Mitte. Wer hat dieses von Alters her hören lassen, vorlängst es verkündet. Nicht ich, Jehova, und es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter und rettender Gott. Warum ich das betone, verstehen wir gleich. Ist keiner außer mir ein gerechter und in Gerechtigkeit rettender Gott. Ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir und werdet gerettet zum zweiten Mal. Alle ihr Enden der Erde, die ganze Menschheit, wenn sie an ihrem Ende angekommen ist, und jeder einzelne Mensch an seinem Ende seiner Weisheit und seiner Hoffnung, seines Lebens gekommen ist, wendet euch zu mir, in alle Enden der Erde, auf Zeit. Jetzt Vers, wendet euch zu mir und werdet gerettet, alle Enden der Erde, denn ich bin Gott und keiner sonst. Und jetzt, ich habe bei mir selbst geschworen. Jetzt kommt etwas, wo es kein Wenn und Aber gibt, weder von heiligen Engeln, noch von Dämonen, noch von fremden, frommen Menschen, noch von gottlosen Menschen. Kein Wenn und Aber, auch wenn Gott zu seinem Nachteil geschworen hätte. Und wenn einer zu seinem Nachteil geschworen hat, dann er. Aber es kommt zustande. Da gibt es nichts anderes. Ich habe bei mir selbst geschworen, aus meinem Munde ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nicht rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen, jede Zunge mir schwören wird. Nur in Jehova wird man von mir sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Zu ihm wird man kommen und es werden geschämt werden, alle, die wieder in entbrannt waren. In Jehova wird gerechtfertigt werden und sich rühmen, erstens aller Same Israels und Israel als erstens Nation garantieren für alle anderen. Also, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, nur im Herrn. In welcher Weise? Dem Gott gegenüber, der geschworen hat, ich allein bin ein rettender Gott. Kommt alle zu mir, die ja entbrannt waren. Gegen mich. Und so weiter, und so weiter. Also, liebe Geschwister, ganz Israel hat damals gewurrt über den Schwur, um die am Leben zu lassen. Und heute murrt der größte Teil der Gemeinde Jesu, weil Gott geschworen hat, dass einmal alle ihn anbeten.